Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und das sei für euch das Zeichen: Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Das soll auch der Text der Predigt sein für heute. Eine Geburt und die Nachricht über neu entstandenes Leben löst immer Freude aus. Es sind vielleicht unverständliche, seltene Situationen, wo das nicht automatisch so ist. Wenn das Kind da ist, dann werden SMS geschickt, E-Mails versandt, Anrufe getätigt und sonstige Möglichkeiten genutzt, um diese Freudensbotschaft weiterzusagen. Die Eltern entscheiden dabei auch meistens, wer von dieser Freudensnachricht mitbekommt. Oft ist es der Vater, der aus dem Kreissaal dann noch die SMS formuliert, mit vielen Rechtschreibfehlern, aber so ein paar Zahlen und Namen kommt dann da durch rüber. Weihnachten, bei der Geburt von Jesus, ist eigentlich alles anders. So wie die Kindergeschichte das auch schon uns deutlich vor Augen geführt, das ist alles anders. Hier werden Himmelsboten aktiv und sie leiten diese Freudensnachricht weiter an Menschen, die Maria und Josef vermutlich nicht kannten, vielleicht auch auf Anhieb gar nicht kennen wollten. Und überhaupt ist diese Nachricht für alle Menschen da, heißt es. Eine große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Doch an anderen Stellen der Bibel lesen wir und merken wir, die Geburt von Jesus, Gottes Werk an den Menschen, war auch schon von Anfang an, hatte das Ziel, alle Menschen zu erreichen. Durch Abraham sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Was für eine Absicht, dass alle Menschen diese Freudensnachricht mitbekommen sollen. Sie können sich über diese Geburt freuen. An wessen Geburt wird eigentlich noch nach 2000 Jahren später irgendwie dran gedacht? Und bei wem löst das in irgendeiner Weise Freude aus, dass wir wissen, vor 2000 Jahren ist XY geboren worden? Natürlich stehen wir in der Gefahr, mit unserer Freude zu Weihnachten uns über ganz andere Dinge zu freuen, als über die Tatsache, dass Jesus geboren ist. Und deswegen musste wahrscheinlich der Liederdichter das auch so schreiben: Doch nur kurz sind solche Freuden. Und als Kind habe ich mich eigentlich meistens innerlich gewehrt, diese dritte Strophe zu singen. Mir ging es wahrscheinlich so wie bei dem Anspiel auf dem Adventskonzert hier. Man will das einfrieren, man will das einfangen, man will das behalten, was wir hier und jetzt gerade so erleben und empfinden. Aber das geht nicht, diese Freuden sind vergänglich und manchmal schneller noch, als sie gekommen sind. Aber natürlich übersehen wir auch viel, wenn wir Weihnachten und die Geburt so unendlich niedlich wie möglich machen. Wenn wir sie so verständlich wie möglich machen wollen für unseren menschlichen Verstand. Wir sagen, und auch unseren Kindern, und ich merke aber, wie das doch holpert, dieser Satz, und stolpert und gar nicht so recht passen will, wenn ich sage, Weihnachten ist der Geburtstag von Jesus. Ja, unseren Geburtstag feiern wir, und ich weiß, letztes Mal bin ich 33 Jahre alt geworden. Ab dann habe ich angefangen zu leben. Aber einerseits ist es ja auch so, das Kind, das liegt ja tatsächlich da in Windeln gewickelt, in dieser Krippe. Das sagen die Engel ja auch. Aber wenn wir von Jesus reden und davon, wann sein Anfang war, dann merken wir schon, dass wir mit unseren Erklärungen nicht weiterkommen und schnell ans Ende kommen und gar nicht das so erklären. ja Mensch und gleichzeitig war er aber schon immer da und ist auch Gott. Und ich denke, dass da nicht nur das Gehirn eines Kindes einfach kapituliert, sondern auch unseres, wenn wir ehrlich sind. Was hier in der Nacht in Bethlehem geschieht, ist eine für uns Menschen sichtbar und anfassbar gewordener Plan Gottes. Das war nicht erst überraschend, so wie für die Hirten, für die Weisen, für Herodes, der Panik bekommen hat, für jeden anderen, auch für Maria und Josef kam das alles überraschend. Wir haben das in der letzten Predigt am Sonntag gehört. Das war Gottes ewiger Plan. Aber er wurde auf einmal sichtbar. Die heilsame Gnade Gottes ist erschienen, heißt es. Sie ist sichtbar geworden, sie ist nicht entstanden, sie war schon vorher da. Aber mit Weihnachten, mit der Geburt von Jesus, wird das auf einmal so sichtbar, so zum Anfassen. Menschen, die eng mit Gott lebten, damals schon, als das geschah zu Bethlehem, die vom Heiligen Geist geleitet wurden, die haben, obwohl sie nur ein Kind gesehen haben, erkannt, dass es Gott selbst ist. Mich überkommen Tränen, wenn ich daran denke, dass Gott Kind ist. Wer ein Kind in Händen gehalten hat, der kann das nicht zusammenbringen. Wie wird der Allmächtige so klein, dass ihm Windeln gewechselt werden müssen? Menschen haben verstanden, dass hier Gottes ewiger Plan und seine lang vorher versprochene Verheißung in Erfüllung gehen. Der Simeon zum Beispiel sagt im gleichen Kapitel von Lukas, sagt er, nun entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Er hält ein 8 Tage altes Kind auf dem Arm. Dein Heil, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Dieser Mann hatte diese weite Sicht und er wusste, was hier geschieht. Gott hat seinen Leuten und Menschen schon oft Retter geschickt. Und ich glaube, jeder Mensch, der an die Existenz Gottes glaubt, auch wenn du vielleicht nicht gläubig bist im Sinne, dass du sagst, Jesus ist der Herr meines Lebens, der hat es bestimmt schon mal erlebt, dass Gott ihn gerettet hat, aus irgendeiner Situation heraus. Ich kenne einige Zeitpunkte in meinem Leben, wo ich dem Tod sehr nahe gekommen bin, wo ich weiß, da hat Gott mich einfach rausgeholt. Er hat gesagt, nein, du darfst noch leben. In Nehemia 9, Vers 27 steht, dass Gott schon viele Retter geschickt hat. Nehemia 9, Vers 27. Darum gabst du sie in die Hand ihrer Feinde. Hier ist ein Gebet an Gott, an den Gott Jahwe, die sie bedrängten. Doch zur Zeit ihrer Drangsal schrien sie zu dir. Wer kennt das nicht? Auch der Atheist kommt manchmal in Situationen, wo er einfach schreit und sagt, Gott, wenn es dich gibt. Und du erhörtest sie vom Himmel her und gabst ihnen nach deiner großen Barmherzigkeit Retter, die sie aus der Hand ihrer Feinde erretteten. Gott hat schon vielfach Retter geschickt, auch seinem Volk Israel. Aber bei dem Retter, den er hier schickt und den die Engel hier verkündigen, von dem heißt es nicht, es ist ein weiterer Retter von vielen und er wird euch von den Römern retten, sondern es heißt, der Retter. Es ist der eine, den es vorher noch nicht gab und den es auch nicht noch einmal geben wird. Ein für alle Mal ist dieser Retter gekommen. Hier geht in Erfüllung, was Gott zu Adam und Eva gesagt hat, als er gesagt hat, aus dem Samen der Frau wird einer kommen, der Schlange, dem Teufel, den Kopf zertreten wird. Im dritten Kapitel, Vers 15 meine ich, ist das. Da verheißt Gott das, kurz nachdem sie Gott die Treue gebrochen haben. In diesem kleinen Kind ist er durch den durch den alles geschaffen worden ist. Nein, wir müssten genauer sagen, dieses Kind ist der Allmächtige. Ich überlegte zu Hause bei der Formulierung und merkte, das stimmt nicht, wenn ich sage, in diesem Kind wohnt Gott. Nein, dieses Kind ist Gott selbst. Ich bin, der ich bin. Der Heilige Israels liegt da, kein anderer. Das ist nicht alle Jahre wieder und so weiter und das Christuskind. Nein, es ist der Allmächtige. Kolosser 1, Vers 15 bis 17. Ein Text, der so die Herrlichkeit und Erhabenheit des Christus beschreibt und der uns jedes Mal doch irgendwo auch, finde ich, erzittern lässt vor der Größe des Christus. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Also genau das, was wir vorhin auch schon so herausgestellt haben. Gott wird auf einmal sichtbar in Jesus. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Was für ein Herr, was für ein Retter. Er war, bevor alles andere war, schon da. Er musste nicht geboren werden, um da zu sein. Christus ist der versprochene Messias. Er ist Gott selbst als Kind, als Mensch uns Menschen so nahe gekommen, so unendlich nah. Was für ein Retter. Er, der in der Wolken- und Feuersäule sein Volk bei Tag und bei Nacht schützte und es führte. Er, der sie mit Brot vom Himmel versorgte, als sie in der Wüste nichts hatten. Er ist der Retter aller Menschen. Und das ist nicht erst seit Weihnachten so, sondern das war auch von Anfang an so. Das war nicht anders. Wir leben doch alle, weil Gott der Retter über uns ist. Würde er nicht Gnade geben, dann wäre das Leben aus. Auch für denjenigen, der behauptet, es gebe Gott nicht. Aber seit Weihnachten haben wir es so deutlich erklärt und gezeigt bekommen. Die Freude darüber, dass Gott Menschen rettet, dass er sie rettet vor dem Lohn ihrer Sünde, diese Freude ist für alle da. Die ist allen zugänglich. Und auch Reiche sind davon nicht ausgeschlossen. Sie haben es vielleicht nur ein bisschen schwerer, weil sie so sehr auf ihr Geld vertrauen. Und vielleicht nicht so einfach wie die Hirten, die sagen, wir haben nichts. Wir wollen gucken, ob was dran ist. Es ist keiner ausgeschlossen von dieser Freude darüber, dass Gott einen Retter schenkt, um uns herauszureißen aus der Schuld, die wir auf uns geladen haben. Was müssen Adam und Eva doch an Sehnsucht erlebt haben? Eine Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit Gott selbst, wissend, wir sind gestern noch mit ihm durch den Garten gegangen. Er hat mit uns gesprochen. Und jetzt geht das nicht mehr. Eine Sehnsucht nach Heiligkeit, nach einem Leben ohne den Fluch der Sünde. Eine Sehnsucht nach dem Retter, der Schlange, die sie verführt hat, endlich den Kopf zertritt. Und bei jedem Menschen, der geboren wurde, müssen sie sich garantiert die Frage gestellt haben, ist er es vielleicht? Ist Kain? Ist es Abel? Und sie haben eine lange Zeit gelebt und immer wieder erlebt, da kommt ein neuer Erdenbürger, aber er ist es nicht. Er ist es noch nicht. Und sie sind mit dieser Hoffnung, mit dieser Sehnsucht gestorben. Mit dieser Sehnsucht lebte so ein Simeon. Und Gott hat ihm versprochen, Simeon, du wirst das Heil Israels sehen. Und er erlebt diesen Tag und sagt, jetzt habe ich nichts mehr, worauf ich warten möchte. Jetzt darf ich sterben. Meine Augen haben dein Heil gesehen. Mit diesen Fragen beschäftigten sich die alttestamentlichen Männer Gottes. Und die Bibel sagt uns, sie begehrten hineinzuschauen in dieses Geheimnis. Wie wird Gott das nochmal alles zu Ende bringen? Das, was er angefangen hat, wie wird er das zurechtrücken mit dem Sündenfall? Wie wird er die Schuld abtragen? Wie wird Gott seinen Plan zu der Erlösung der Menschen umsetzen? Und in Jesus Christus, dem Sohn Gottes, wird das für uns sichtbar und greifbar. Wir leben in einer so wunderbaren Zeit, in der uns diese Freude Gottes zugänglich ist. Was für eine Freude! Gott hat eine ewige Errettung geschaffen. Er selbst setzt sie um. Er selbst ist der Bürger. Er selbst nimmt diese Rettungsmission für die Menschen in die Hand. Es gab keinen, dem er sie übertragen hat, sondern er selbst macht es. Gott delegiert vieles. Und manchmal gibt er dir einen Gedanken aufs Herz und du weißt als Kind Gottes, ich muss das machen, weil Gott das von mir will. Und du gehst und machst etwas. Vielleicht ist es manchmal auch in den Augen der anderen Menschen dumm, selbstlos. Aber du weißt, Gott möchte das und ich mache das. Aber hier beauftragt Gott keinen, sondern er geht selbst. Er kommt selbst. Was für eine Ermutigung für jeden, der Gott glaubt, nicht wahr? Dass Gott die Erlösung von Menschen selbst so in die Hand nimmt und umsetzt. Alles andere wäre ja auf wackeligen Beinen. Wären du und ich in irgendeiner Weise daran beteiligt, würde das Ganze wackeln. Aber es kommt von Gott, aus der Ewigkeit, aus dem Himmel zu uns. Und es ist nichts Menschliches dabei. Das Erlösungswerk Gottes. Was für eine Freude, die all diese Feiertage überdauert. Freude, die über den Grabdeckel hinausgeht. Gott ist für uns der Retter und der Heiland geworden und er lebt. Ich glaube, wenn wir über Freude reden, dann müssen wir das unterstreichen, dass der Spaß oft sich da so zwischengemogelt hat. Freude ist nicht Spaß. Wir sind heute nachts um 3 oder 2:30, ich weiß nicht genau, zum Notarzt gefahren mit Noah. Ich war sehr ängstlich. Aber ich habe mich gefreut. Ich habe mich aufrichtig darüber gefreut, dass Jesus Mensch geworden ist. Er kann mitfühlen, auch mit so einem 8-Jährigen. Römer 5, Verse 8 bis 10. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn Gottes errettet werden. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Was für ein Zuspruch! Das hat mich mal so ermutigt, in Heiligung zu leben. Zu wissen, Gott wird mich umso mehr erretten. Errette, erlöse uns von dem Bösen, beten wir doch. Er macht das, weil er lebt. Jesus, Gott selbst, lebt. Und das gibt jedem erretteten Menschen Hoffnung und tiefe Freude. Egal, was die Umstände machen. Das kennen wir doch. Damit sage ich jedem, der glaubt, nichts Neues. Das erfahren wir doch. Und gerade in den Momenten, wo wir zu Gott rufen und schreien, da merken wir doch die Stillung des Sturms in unserem Herzen, nicht wahr? Seine Menschwerdung und sein Menschsein, dieses unbegreifbare Wunder Gottes, dass er Gottes Sohn ist, zu 100%, und auch gleichzeitig vollkommen Menschensohn ist. Das begreifen wir nicht, aber das ist es ja auch, was uns hier und jetzt auch eine Hilfe und ein Trost ist. Im Hebräerbrief heißt es, dass er mitfühlen kann, dass er mitgehen kann in unseren Versuchungen, kann er uns verstehen und beistehen. Er selbst wurde aufs Äußerste versucht und er hat Mitleid. Er tritt für die Seinen ein. Er ist ganz Mensch geworden, obwohl er als allmächtiger, allwissender Gott auch sonst sicherlich wüsste, wie wir unser Leben hier so führen, was wir erleben, was uns schmerzt, was uns drückt, was uns das Leben beschwert. Aber er ist Mensch geworden und er kann vollkommen mitgehen. Was für eine Freude, das Kind in Windeln gewickelt, ist uns so eine Hilfe im täglichen Glaubenskampf. Über Jesus heißt es noch, dass er der Herr ist. Es heißt hier nicht nur das Kind, nicht nur der Heiland, sondern der Herr. Das wird in einem Atemzug so genannt. Der Messias ist gleichzeitig der Heiland und ist gleichzeitig auch der Herr. Kyrios, ein Begriff für Gott selbst. Er hat das Sagen. Er ist der souveräne Gott, der alles machen kann, ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen. Vielleicht kennen wir solche Gedanken bei uns selbst, dass wir manchmal sagen, oder das nicht sagen, aber irgendwie empfinden, dass wir irgendwie von Gott enttäuscht sind. Tun wir diese Gedanken einfach weg. Gott ist souverän. Er ist uns keine Antwort schuldig. Er hat uns viele Antworten gegeben in seinem Wort. Aber er ist der Herr. Er kann machen, was er will. Wir können ihn nicht auf die Anklagebank setzen. Für jeden Menschen, für den er der Heiland ist, der Retter ist, für den ist er auch der Herr. Wir können diese Dinge nicht voneinander trennen. Wir können nicht sagen, jawohl, ich nehme den Heiland, aber den Herrn lasse ich in der Krippe. Das funktioniert nicht. Wir erliegen manchmal dieser Lüge des Satans, dass wir meinen, das würde gehen, den Freifahrtschein in der Tasche für den Himmel und Leben für die Welt. Aber das geht nicht. Da haben wir Gnade noch nicht verstanden. Man kann dieses Kind nicht zweiteilen, so wie Salomo das ja ironischerweise vielleicht auch vorgeschlagen hat, als die zwei Frauen behaupteten, das Kind ist meins. Man kann dieses Jesuskind nicht zweiteilen. Man kann ihn nur als Retter und als Herrn haben. Er ist nicht nur für das Sündenmanagement und für die Tage, wenn es uns dreckig geht, verantwortlich, sondern er ist der Herr. Er fordert bedingungslose Nachfolge. Wir können erst sagen, Christus ist mein Leben, wenn wir sagen können, ich bin der Welt gestorben. Sonst funktioniert auch dieses nicht. Selbstverleugnung und täglich sterben, das ist ja das, was uns so schwerfällt, wo sich unser alter Mensch noch gerne gegen sträubt. Aber Christus ist der Heiland und er ist der Herr. Vielleicht ist das auch die Reihenfolge, wie wir das erleben, wie wir es im Lied gehört haben. Es ist deine Gnade, deine Liebe, deine Güte und Barmherzigkeit, die mich zu dir zieht. Aber dann merken wir, Jesus nimmt uns nicht nur unsere Schuld weg, sondern er sagt doch, ich bin jetzt dein Herr. Ich möchte bestimmen. Und das ist ja auch befreiend. Das ist ja nicht nur eine Last. Es ist doch wunderbar zu wissen, dass mein Leben in der Hand des Allmächtigen ist. Und nicht ich da irgendwie zurechtwurschteln muss hier. Das wäre ja schlimm, wenn alles in unserer Hand wäre. Das wäre ja bedrohlich. Wir kennen uns doch. Wir wissen doch, wie wir sind. Vielleicht ist das aber auch der Grund, dieser Herrschaftsanspruch von Jesus Christus, von Gott, warum nur wenige, verhältnismäßig wenige, diese große Freude erfahren bzw. zulassen. Auch in Lukas 2 heißt es, als der Simeon dieses Kind auf den Händen hält und diesen Ausspruch sagt über das Heil, was Gott der Menschheit schenkt, dann wundern sich ja Josef und Maria. Und dann sagt er, geht er noch einen Schritt weiter und er sagt auch an Maria gerichtet etwas und an Josef und sagt, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Gott wird Mensch, das Wunder von Weihnachten. Es wird die Menschheit spalten und das tut es heute noch. Warum haben die Menschen mit Gott scheinbar kein Problem, aber mit der Jungfrauenschaft und der Jungfrauengeburt von Maria und Jesus Christus als Sohn Gottes und gleichzeitig Mensch Gottes, es wird die Menschheit spalten und das tut es immer noch. Du wirst dich immer für oder gegen Jesus entscheiden. Es gibt nicht eine Grauzone dazwischen. So ein klares Jein könnte sein. Es gibt ja Menschen, die stellen ihr Fähnchen nach dem Wind. Du sagst das eine und sagen, ja genau. Dann sagt ein anderer das Gegenteil und sagt, ja stimmt eigentlich auch wiederum. So funktioniert das hier nicht. Jesus ist Gott. Er selbst ist Retter und Herr. Und er hat ein ewiges Erlösungswerk geschaffen. Und in dem kleinen Kind zu Bethlehem wird das für uns so greifbar und so nah. Gott wird Mensch. Und Gott lädt dich ein, dich darüber mit großer Freude zu freuen. Und wenn das noch nicht der Fall ist, dann sag ihm doch, wovon er dich erretten soll. Dann nenn ihm doch die Dinge, wovon du gerne frei wärst. Dann bring ihm doch die Bereiche des Lebens, wo du sagst, da musst du noch Herr drüber werden. Da habe ich das Ruder in die Hand genommen. Lass uns noch zusammen beten. Wir haben reichlich Zeit und ich bitte, dass wir uns beteiligen, wer Freude hat, zum Gebet.